Ja, liebe Geschwister, wir beginnen mit einer neuen Reihe. Und ihr merkt, es steht schon auf dem, ist wieder so gut sichtbar, es steht schon drauf, der Titel oder der Inhalt dieser Predigtreihe ist kein Titel. Und das sind zwei der wichtigsten und auch der längsten Bücher im Neuen Testament, ja. Die Apostelgeschichte und der Römerbrief. Und wir wollten ein Experiment beginnen, dass wir das in Portionen durchmachen, die nächste Zeit. Und es wird sicherlich eine längere Zeit sein. Das heißt, wir werden einen Teil Apostelgeschichte besprechen und dann einen Teil zwischendurch vom Römerbrief. Weil wir haben festgestellt, wenn man jetzt so ein Buch durcharbeitet, irgendwo geht mit der Zeit der Saft aus, oder? Man verliert manchmal die Ausdauer, ja? Und das wollen wir damit verhindern, dass wir diese beiden Teile, und der Römerbrief ist sicherlich noch mehr herausfordernd als die Apostelgeschichte, dass wir die kombinieren und dadurch auch die Querverbindungen immer erzeugen. Warum? Ein Geschichtsbuch und ein Lehrbuch. Die Geschichte hilft uns zu verstehen, wie Gott handelt. Und die Lehre hilft uns zu verstehen, warum Gott so handelt. Oder man kann es auch auf die Gemeinde beziehen, wie die Gemeinde sich entwickelt hat, wie sie entstanden ist und wie die Lehre sagt, worauf sie aufgebaut ist. Also, was sind die Grundlagen? Was ist das Fundament? Was ist eigentlich der Grund, warum Gott so gewirkt hat? Und ich glaube, es gehört beides dazu. Also eine Herausforderung für die nächsten Monate. Ja, ich würde fast sagen, das werden zwei Jahre. Wir werden zwischendurch auch noch einmal ein bisschen was über Weihnachten und über Ostern und so reden, ja. Aber die nächsten zwei Jahre werden wir uns mit dem auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, aber ich bin gespannt. Ich finde es super. Also es geht um Geschichte und Lehre. Und wir brauchen beides. Ja? Warum heißt die Apostelgeschichte eigentlich so? Wenn ich jetzt dieses Buch, das nach den Evangelien kommt, nehme, da steht die Überschrift, die Apostelgeschichte. Und da steht schon eine Fußnote dabei in meiner Bibelübersetzung, das ist jetzt die Elberfelder, die werde ich auch heute verwenden. Wir lesen nur die ersten 5 Verse, aber da steht eine Fußnote dabei. Die Taten der Apostel, das heißt der Gesandten oder Boten oder der Missionare. Aha. Wie kommen die auf diesen Titel? Wisst ihr, wie es in der englischen Bibel heißt? Englische Bibel heißt Acts, Taten. Jetzt habe ich mich gefragt, welche Taten sind das eigentlich? Was von welchen Taten, Handlungen wird hier gesprochen? Und Elberfelder schreibt als Fußnote, und alles das, was wir da jetzt reden, über Titel und so weiter, ist nicht biblischer Text, sondern das haben Menschen irgendwie haben dazugefügt und haben gesagt, ja, wir glauben, das Buch handelt von den Taten der Apostel. Und das stimmt. Und wir werden sehen, die Geschichten, die in diesem Buch festgeschrieben sind, drehen sich alle um, unter anderem, sage ich jetzt mal, um die Apostel. Jene 11 und 12 Männer, also 11 bzw. 12 Männer, die die Urkirche ganz wesentlich geführt haben, die Jesus eingesetzt hat, damit sie sein Werk vollenden. Aber es ist nicht nur, sind nicht nur diese Apostel, diese Menschen, die hier gewirkt haben. Und es kommt uns gleich in den Sinn, dass eigentlich, und das steht ja auch schon gleich in dem ersten Vers drinnen, dass der Heilige Geist wirkt. Und so sagen manche, die Apostelgeschichte sind die Taten des Heiligen Geistes. Und jetzt lesen wir mal, was wirklich da steht. Apostelgeschichte 1, 1 bis 5. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Nachdem er den Aposteln, die er sich erwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Als er nun mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, so sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Soweit mal die Einleitung dieses Buches. Und hier sagt der Verfasser, über den wir später noch reden werden, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren, das hat er nämlich in dem ersten Buch, das er geschrieben hat, und das wissen wir, das ist das Lukas-Evangelium, festgelegt oder festgeschrieben. Er hat im ersten Buch berichtet, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Und ihr merkt, auch hier ist das Tun und das Lehren, das zusammengehört. So wie wir die Geschichte, die Handlungen, was Gott tut, uns anschauen, aber auch, was er uns lehrt. Und das ist auch in meinem Leben so und in deinem so. Es muss das Tun und das, was wir wissen, glauben, übereinstimmen. Und das ist ein ganz ein wichtiges biblisches Prinzip. Also Jesus hat gelebt und gelehrt und er hat das angefangen und das ist im Lukas-Evangelium beschrieben. Und das Lukas-Evangelium hört dann auf . Es ist eine gewisse Überlappung, ja, aber es hört eigentlich auf, wie Jesus den Jüngern immer wieder erschienen ist. Und ganz kurz hier eine Erwähnung der Himmelfahrt. Und die Apostelgeschichte überlappt ein bisschen, beschreibt jetzt, wie Jesus nach der Auferstehung mit seinen Jüngern umgegangen ist. Und dann geht es weiter mit der Himmelfahrt, über die wir am nächsten Sonntag hören werden. Und das passt genau zur Jahreszeit, weil wir am Donnerstag auch das Christi Himmelfahrtsfest haben. Ja, also die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung von dem, was Jesus angefangen hat. Und so könnte man jetzt ja auch sagen, wenn es eine Fortsetzung ist von dem, was Jesus angefangen hat, dann ist es ja noch immer Jesus, der weiterwirkt. Und das wissen wir ja, das ist ja richtig. Und ich habe eigentlich dazu geschrieben, die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung der Taten Jesu. Jesus ist zwar dann nicht mehr physisch auf der Erde, aber er wirkt weiterhin. Und das ist, glaube ich, das größte Geheimnis einerseits und andererseits auch die größte wunderbare Tatsache, dass Jesus weiter wirkt. Und nur deshalb gibt es die Kirchen, unsere Gemeinde und die ganze Zeit, wo Christus in dieser Welt gepredigt worden ist, wo sich Menschen für Jesus entschieden haben. Wenn Jesus nicht mehr weiter wirken würde, dann wäre das alles vor 2000 Jahren zu Ende gewesen. Und es ist ein großes Wunder, müsst ihr euch das mal vorstellen, das gibt es sonst in keiner anderen Religion in dieser Weise, was sich da entwickelt hat. Und ich möchte es jetzt zusammenfassen in diesem Satz. Und vielleicht ist es ein Hintergedanke, der euch, oder ein Gedanke, der euch einfach im Kopf bleiben sollte, wenn wir dieses Buch immer wieder zur Hand nehmen. Die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung der Worte und Taten von Jesus durch seinen Heiligen Geist mit Hilfe seiner Apostel. Da haben wir jetzt alles drinnen. Die Fortsetzung von dem, was Jesus tut und sagt, lehrt. Durch den Heiligen Geist und durch die Apostel. Und das gehört zusammen. Warum ist das so viel Wert liegt, hoffe ich euch später noch sagen zu können. Also die Apostelgeschichte, jetzt gehen wir wieder ins Literarische vielleicht, ist die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Und geschichtlich auch. Lukas-Evangelium hört auf mit dem irdischen Wirken Jesu auf der Erde und die Apostelgeschichte macht weiter mit dem geistlichen Wirken durch die Apostel und den Heiligen Geist. Aber die Apostelgeschichte, und das ist auch interessant, wenn man sich anschaut, hat kein Ende. Das ist nicht so wie ein normales Buch, wo es heißt, am Schluss, jetzt ist es aus, ja, und dann steht noch Danksagungen und so weiter, oder was halt sonst immer am Ende eines Buches steht. Das ist so, hört so auf. Man könnte sagen, vielleicht ist das Ende verloren gegangen und so weiter. Ich glaube, die Apostelgeschichte hört nie auf. Die geht weiter. Fortsetzung der Apostelgeschichte ist die Kirchengeschichte. Darüber werden wir keine Predigtreihe jetzt machen, weil das würde dann noch sehr viele Jahre brauchen. Aber ich möchte sagen, die Apostelgeschichte geht auch in deinem und in meinem Leben weiter, nämlich unsere Glaubensgeschichte. Auch die Geschichte dieser Gemeinde ist die Fortsetzung der Apostelgeschichte. Glauben wir das? Ist es wirklich so, dass wir uns da hineinfinden können? Du und ich, diese Gemeinde, dieser kleine Haufen, sage ich jetzt mal, wir sind gar nicht so wenig, ich freue mich so, aber dieses schwache Ding da ist ein Teil dieser großartigen, über, ja, jetzt kann man schon bald sagen, Jahrtausende gehenden Geschichte. Na, wenn man es sieht, dass das Ganze ja auch noch eine Vorgeschichte hat im Alten Testament, dann kann man wirklich sagen, Jahrtausende Geschichte, die Heilsgeschichte. Ja. Ist es nicht irgendwo faszinierend, dass du und ich ein Teil von diesem großen Plan Gottes sein dürfen? Und wir müssen da hineinfinden, wir dürfen da mitwirken, wie ein kleines, aber wichtiges Rädchen in einer ganz großen Maschine zum Beispiel. Das ist mir nur ein schlechtes Bild vielleicht, ne? Weil Maschinen ecken oft und so. Ja. Wir sind ein Teil der Apostelgeschichte. Und darum können wir viel lernen. Darum soll man das eigentlich auch immer wieder versuchen, auf uns anzuwenden. Schauen wir nochmal in diesen Einleitungstext. Und da habe ich jetzt hervorgehoben, im Vers 3, da steht diesen, also seinen Aposteln, hat er sich nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er es 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Er hat sich mit vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt. 40 Tage lang hat er sie unterrichtet, hat er ihnen erklärt, was die Zusammenhänge sind. Immer wieder ist Jesus bei seinen Aposteln jetzt erschienen und hat ihnen die Zusammenhänge klargelegt. Was heißt das für uns? Eines der Grund, ich möchte jetzt noch einmal zurückgehen, auf den Anfang vom Lukas-Evangelium, der gleiche Schreiber schreibt nämlich dort am Anfang auch etwas, was ich sehr, sehr, sehr wichtig finde. Er schreibt den Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, das haben offensichtlich andere auch schon das Evangelium geschrieben, und das wissen wir ja, dass Markus und Matthäus wahrscheinlich schon ein bisschen früher geschrieben worden sind, wie sie uns überliefert haben. Die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. So hat es auch mir gut erschienen, schreibt der Autor, nämlich Lukas, der ich in allem vom Anfang an genau gefolgt bin. Dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge kennst, in denen du unterrichtet worden bist. In allem von Anfang an genau gefolgt. Lukas, der Autor, hat genau recherchiert, der Reihe nach aufgeschrieben, chronologisch, und damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst. Und das setzt sich jetzt in der Apostelgeschichte fort. Warum dieser Rückblick? Weil Jesus, wie er auf der Erde, nach der Auferstehung immer wieder den Jüngern erschienen ist, haben wir gerade gehört, es hat sich in vielen sicheren Kennzeichen, hat er sich in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt. Es geht um eine gewisse Sicherheit, Zuverlässigkeit. Die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift, die Zuverlässigkeit unserer Bibel ist die Basis für die Kirchengeschichte. Und immer dann, wenn wir das verlassen, kommen wir in große Schwierigkeiten. Der Lukas hat seinem Freund, einem gewissen Theophilus, der nach dem Namen nach ein Grieche war, eine sichere Grundlage geben wollen, damit er das weiß, damit er sich darauf verlassen kann, dass das, was jetzt in den christlichen Kirchen, Gemeinden, die damals entstanden sind, gelehrt worden ist, das, was die Apostel gesagt haben, der Petrus, der Jakobus, der Philippus, der war kein Apostel, der war Diakon, aber Johannes natürlich, ja, Paulus, ein hinzugekommener Apostel, dass alles das, was die gelehrt haben und verbreitet haben, dass das wirklich stimmt. Glauben wir das wirklich, dass alles stimmt? Das Wort ist gewiss. Paulus schreibt im Timotheusbrief, 2. Timotheusbrief dreimal, das Wort ist gewiss. Das Wort ist gewiss. Und das hat mich irgendwie so angesprochen, es ist natürlich erst aus dem Zusammenhang gerissen, aber das Wort ist gewiss, dass wir in der Hand haben. Es ist sicher. Wir können uns darauf verlassen. Und in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, wird das auch mehrmals betont. Da gibt es den Ausdruck, das sind die wahrhaftigen, die wahren Worte Gottes. Und dann heißt es auch, es soll nichts mehr hinzugefügt werden und und man kann sich wirklich darauf verlassen. Es ist für mich ganz wichtig, dass wir ein Fundament haben, auf dem die Geschichte der Gemeinde gebaut ist. Es heißt auch, es gibt so viele Stellen drüber, ja, aber einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, nämlich die Lehre der Apostel und der Propheten. Und da sehen wir auch schon, dass diese Apostel, diese 12 Männer, wirklich eine besondere heilsgeschichtliche Verantwortung hatten damals. Ich persönlich glaube, dass diese Verantwortung abgeschlossen ist. Es gibt halt keine Apostel mehr, die neue Grundlagen legen können, weil die Grundlage ist gelegt. Ja. Es gibt Lehrer, es gibt Verkünder, es gibt Evangelisten, es gibt auch Propheten, also die von Gott die Gabe bekommen haben, in die Zukunft zu schauen, aber es gibt nicht mehr neue Grundlagen, die gelegt werden können. Das ist abgeschlossen. Und Für mich ist ganz wichtig, dass wir etwas in der Hand haben und die Möglichkeit haben, durch die Begabung lesen zu können und Worte zu verstehen, wenn ich so sagen darf, auf das wir bauen können, wo wir nachlesen können. Und ein großer Verdienst der Reformation ist, dass jeder Christ in der Lage ist, selber das Wort zu lesen. Weißt, wir verstehen nicht alles und ich verstehe bei Weitem nicht alles. Und ich muss Leute fragen, wie verstehst du das oder wie kann man das, man kann Bücher nachlesen und so weiter. Das stimmt, aber trotzdem haben wir alle das Wort in der Hand und wir sollen damit umgehen lernen. Wir werden aufgefordert im Neuen Testament mit dem Wort zu arbeiten, damit umzugehen, es richtig anzuwenden, es gerade mit dem Wort zu schneiden, fällt mir gerade ein. Das ist eine Bibelstelle, die Paulus, dem Timotheus sagt. Auf jeden Fall, wir sollen mit dem Wort umgehen, es für uns anwenden suchen. Und dazu muss man sich beschäftigen damit. Da muss man sich wirklich damit beschäftigen. Das geht nicht von selber. Die Zuverlässigkeit der Schrift ist etwas, auf das wir auch als Gemeinde wirklich immer bauen sollen und wollen. Ja? Es gibt kein anderes Fundament. Ich gebe zu, und ich erlebe das auch immer wieder, dass man über das, was man da liest, verschiedener Meinung sein kann. Das gibt es. Ne? Man kann das so verstehen oder so verstehen. Aber je mehr wir uns mit dem Gesamten beschäftigen, glaube ich, desto eher finden wir zusammen. Auch wenn wir manchmal verschiedene Auslegungen, wie es dann heißt, haben. Also mir war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass da die Grundlage, die wir hier von dem Autor von Lukas bekommen haben, die Information, dass die stimmt. Wenn man sich jetzt überlegt, zu der Zeit, da es ist ungefähr 60 geschrieben worden, 62 nach Christus, zu der Zeit hat Paulus natürlich noch gelebt, die anderen Apostel, der Johannes sicher. Also Lukas hat nicht irgendwie ein Blödsinn schreiben können, ohne dass ihm jemand widersprochen hätte. Ja? Und es haben viele andere Augenzeugen auch dabei. Also es ist so, dass das ein historisch sehr gut begründetes Buch ist. Es gibt kein antikes Buch, das historisch so gut begründet ist wie die Heilige Schrift. Das wird auch von Atheisten anerkannt und von nicht christlichen Theologen, ja? Also von Philologen, die keine Theologen sind, so muss ich eigentlich sagen. Gut, jetzt habe ich ein bisschen durcheinander geredet. Der Theophilus war der Empfänger, wir wissen nicht viel oder ich weiß nichts von ihm, außer dass sein Name Freund Gottes heißt, ist ja ganz interessant. Gell? Und Lukas ist der Autor, obwohl er nirgends erwähnt wird. Das ist auch wieder so eine Geschichte, nicht? Also wie ist bei den Paulusbriefen schreibt der Paulus am Anfang, dass er es geschrieben hat. Beim Lukas-Evangelium steht es nicht direkt drinnen. Es gibt erstens frühe christliche Überlieferungen, die nicht in der Bibel stehen, aber andere Dokumente, die das bezeugen, dass die frühe Christenheit gewusst hat, dass das der Lukas geschrieben hat. Jener Lukas, der ein Begleiter des Paulus war und von dem Paulus in im zweiten Timotheusbrief und im Philemonbrief schreibt, dass Lukas noch bei ihm ist. Lukas war ein Arzt, also ein doch wahrscheinlich sehr gut ausgebildeter und auch mit den ganzen griechischen Philosophie und so weiter gelehrter Mensch. Er war möglicherweise vermutlich ein Grieche, aber er war der Begleiter des Paulus. Und warum kann man das auch so sagen? Es gibt in der Apostelgeschichte größere Abschnitte, die mit der Wir-Form geschrieben worden sind. Wir. Und parallel dazu gibt es in den Briefen, die dann in diese Phase hineinpassen, auch die Berichte, dass Paulus sagt, dass der Lukas bei ihm ist. Also können wir wirklich rückschließen, dass da die Bereiche, wo der Autor Wir schreibt, die Bereiche sind, wo der Lukas dabei war. Also Lukas war teilweise bei den Reisen des Paulus dabei. Das kann man alles auch gut in den verschiedenen Büchern und Einführungen, die es in den Bibeln gibt, lesen. Ich möchte aber nochmal auf unseren Einleitungstext zurückkommen. Da steht in Vers 4, als er mit ihnen versammelt war, Jesus mit seinen Aposteln, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, so sagte er, von mir gehört habt. Und dann sagt er das, Johannes taufte mit Wasser, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und das werden wir dann ja auch alles genau sehen, was dann passiert ist. Jesus gibt seinen Jüngern Anweisungen, was die Zeit betrifft und den Ort betrifft. Seinen Jüngern, also kann ich jetzt sagen, seinen Aposteln. Ja. Er sagt den Aposteln, bleibt in Jerusalem und wartet. Ist auch interessant. Jetzt ist sowas richtig Wichtiges passiert, sowas Riesiges, hat es noch nie gegeben. Ein Mensch kommt zurück und sagt, er hat den Tod überwunden, er ist für uns am Kreuz gestorben, er hat unsere Schuld weggenommen, jetzt muss ja was passieren. Und Jesus sagt, wartet auf das, was noch kommen wird. Bleibt einmal in Jerusalem. Letztes Mal oder vorletztes Mal hat uns Gerhard noch erzählt, dass sie auch zwischendurch mal in Galiläa waren, da haben sie den Fischfang gemacht, aber jetzt sind sie wieder in Jerusalem und jetzt sollen sie dort warten. Ein Teil dieses Wartens war, dass Gott einen Plan gehabt hat, den man auch in der Apostelgeschichte sieht, einen geografischen Plan. Und ihr wisst, ich bin ein Freund von Landkarten, aber ich habe halt keine Landkarte mit, aber einen Plan. Ja? Das ist ganz vergessen, ist leider zu finster. In Jerusalem beginnt es. Von Kapitel 1, Vers 1 bis 7, Vers 6, das ist der erste geografische Abschnitt. Man kann die Apostelgeschichte jetzt in drei geografische Abschnitte teilen, im großen drei. Ja. Der erste Abschnitt ist Jerusalem, dann geht es von 6,1 bis 12,25, die Umgebung von Jerusalem, Judäa und Samaria. Samaria ist übrigens schon nicht mehr rein jüdisch, ne? Das war ja schon dieses Mischvolk und da haben die Juden schon keinen Kontakt mehr gehabt. Das Evangelium wurde von Jerusalem nach Judäa und Samaria getragen. Und der größte Abschnitt nachher, von 13 bis zum Ende, bis ans Ende der Welt. Und das ist ja eigentlich die Verheißung, der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern, seinen Aposteln gegeben hat. Das Evangelium von Jerusalem nach Samaria, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt zu tragen. Und da kann man dann die einzelnen Reisen von Paulus hineinfügen und dazwischendurch hat es auch mal Jerusalem Einschnitte gegeben. Das ist eine geografische Auflistung der Apostelgeschichte. Man kann also die Apostelgeschichte nach geografischen Gesichtspunkten studieren. Und Jesus hat gesagt, bleibt jetzt, es kommt zuerst Jerusalem dran. Das war sein Plan. Und dann kommt Judäa dran. Und dann kommt das Ende der Welt? Naja, zuerst einmal war das Kleinasien, immer weiter, immer weiter. Dann kommt sogar das Mürztal da. Also Gott hat einen Plan. Wie der genau ist, ist jetzt nach dem, wo Paulus in Rom gefangen ist und wo man nicht wissen, aber wo es vermutlich ist, dass er wieder freikommt, ist, wissen wir nicht mehr, es ist nicht berichtet. Aber dieser Plan ist weitergegangen. Und dieser Plan besteht auch für uns. Und das ist unsere Herausforderung, unsere Herausforderung, dass wir damit das herausfinden. Was will Gott geografisch sozusagen? Welche Gemeinden sollen neu entstehen? So, jetzt. Es gibt noch eine andere Möglichkeit der Einteilung, und die muss ich euch jetzt sagen. Ich habe das leider übersehen, dass das so hell ist, erinnern. Man kann die Apostelgeschichte einteilen in 6 Abschnitte, die jeweils enden mit einem Bericht, wo es heißt, es wuchs, es ist irgendwas gewachsen. In 6 Vers 7, jetzt müssen wir uns ein bisschen da mit dem Papier behelfen. In 6 Vers 7 steht, das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich. Also es war, dieser erste Abschnitt wird beendet mit einem Begriff, mit einem Satz, das heißt, das Wort Gottes wuchs. Der zweite Abschnitt in 9 Vers 31, so hatte die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa Frieden und wurde erbaut und mehrte sich. Der zweite Abschnitt endet mit einer Conclusio, dass die Gemeinde wuchs. Der dritte Abschnitt, 12 Vers 24, das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Und das gibt es dann noch einmal. In 16 Vers 5, die Gemeinden wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Jetzt ist wieder die Gemeinde, die gewachsen ist. Und die letzte Zäsur in 19 Vers 20 heißt, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Also, wenn man das jetzt so durchliest, und es war schon lange her, da habe ich einmal wirklich intensiv mich mit dem auseinandergesetzt und habe gelesen und so weiter, und das ist mir das aufgefallen auch. Es gibt immer diese abschließenden Bemerkungen. Und irgendwelche gescheiten Leute haben das dann zusammengefasst und haben gesagt, die ersten 4 dieser Abschnitte behandeln die Unterschiede zwischen dem Christentum und dem Judentum in verschiedenen Fragen. Die erste Frage ist, wer ist Jesus im ersten Teil? Die zweite Frage ist, wie und wo anbeten? Die dritte Frage ist, wer ist heilig? Und die vierte Frage ist, was ist Freiheit? Das ist jetzt, braucht man nicht auf das Detail eingehen, aber für alle, die gerne Struktur haben, ist das auch, und ich kann das in einer anderen Form euch übermitteln, weil das ist leider da hier nicht lesbar. Und dann kommt der Abschnitt, wo es um das Christentum mit dem Heidentum in Konfrontation, würde ich sagen, aber in Diskurs steht. Ja? Und da geht es um Spiritismus, Philosophie, Politik und heidnische Religionen. Und der letzte Abschnitt ist, wo das Christentum auf der Anklagebank steht. Hier geht es eigentlich im Endeffekt um die Verteidigung des Paulus, der ja dann Gefangener ist, vor den verschiedenen Richtern, wo er das Evangelium ganz klar bekennt. Hier ist, wie Paulus das Evangelium verteidigt. Für alle, die gerne so Strukturen haben, kann ich euch das übermitteln, beziehungsweise es ist ja dann auf dem Ja, ich werde das auf eine eigene Folie geben, wo man das dann auch besser sehen kann. Dass die Apostelgeschichte hat verschiedene Möglichkeiten, dass man einen Überblick hat. Wir werden uns da langsam durcharbeiten und wir werden hoffentlich einiges davon auch für uns umsetzen können. Aber was können wir schon heute lernen? Das Wort ist gewiss. Das ist die erste Botschaft, die ich für mich habe und die ich euch zurufe. Wir haben eine zuverlässige Basis. Das Wort ist gewiss. Ich habe darüber nachgedacht, in den doch einigen Jahren, die ich jetzt mit dem Herrn gehen kann, was hilft mir in Krisenzeiten? Was hat mir geholfen, wenn ich mich nicht mehr ausgekannt habe? Was soll ich machen, ja? wenn ich ratlos bin? Es ist nicht so, dass ich jedes Mal die Bibel so aufgeschlagen habe und dann steht da, du sollst jetzt nach links oder rechts gehen. Es ist oft so, dass Geschwister mir helfen können und konnten. Aber ich muss sagen, am besten ist, wenn ich die Frage, die ich habe, versuche, mit der Bibel zu beantworten. Das geht nicht mit Fragen, was für einen Beruf soll ich ergreifen oder wen soll ich heiraten. Das ist, naja, es gibt auch da, kann man auch die Bibel, soll man auch die Bibel heiraten. Aber es steht nicht der Name drinnen, ja. Aber es gibt Prinzipien, die man dabei befolgen sollte und kann und was wirklich sehr wichtig ist. Ja, da gibt es schon einiges. Fällt mir zum Beispiel ein, du sollst dich nicht unter dem Joch mit einem Ungläubigen begeben. Ne? Bezüglich jetzt von Heiraten zum Beispiel. Ne? Das Wort ist unsere Basis. Und wenn ich dran denke, es hat auch große so geistliche Herausforderungen immer wieder gegeben, immer so Kämpfe. Soll man in die Richtung gehen oder in die Richtung gehen? Was mir persönlich immer wieder geholfen hat, wenn ich mir die Zeit nehme und einfach nachlese und das Wort und, sage ich jetzt auch noch, den Heiligen Geist, der dazukommt, zu mir reden lasse. Auf einmal bin ich sicher und sage, ja, stimmt, da steht es ja. Ja, das Wort ist gewiss, die erste Botschaft. Und Gott hat einen Zeitplan. Die Jünger sollen warten in Jerusalem bleiben, das habe ich schon erzählt. Und dann ist weitergegangen. Und Gott hat einen Zeitplan, einen geografischen Plan. Gott hat überhaupt einen Plan. Auch wenn das so komisch ausschaut, alles, was passiert. Es ist trotzdem Gottes Plan. Kann ich warten? Oder will ich gleich was anders machen? Soll gleich alles geschehen, was ich mir wünsche, was ich erbete? Und das Wichtigste ist, die wichtigste Lehre, Jesus wirkt weiter. Jesus hat nicht nur das Werk vollendet, das klingt so wie, jetzt ist aus, sondern er hat es begonnen eigentlich. Ja? Natürlich hat er begonnen, das Werk wie er auf die Welt gekommen ist, eigentlich schon früher, wie er die Welt geschaffen hat. Aber mit seiner Auferstehung ist das Werk nicht beendet, sondern da geht's los. Und du und ich, wir sind nur immer dabei. Nach der Auferstehung kommt zuerst einmal die Festigung, die Gewissheit der Apostel, da hat er unterwiesen. Nach der Himmelfahrt wieder warten. Müssen es wieder warten auf den Heiligen Geist. Dann kommt die Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes. Jetzt kommt die Befähigung, die Freimütigkeit. Und jetzt geht's los. Die Apostelgeschichte. die wir dann miteinander studieren werden, die Kirchengeschichte und deine und meine Geschichte. Auch das muss bei uns passieren, diese Festigung, diese Unterweisung. Der Heilige Geist, den brauchen wir, den haben wir. Und dann geht's los. Jesus wirkt weiter, auch in deinem und in meinem Leben. Das wünsche ich mir. Auch in unserer Gemeinde oder ganz besonders in unserer Gemeinde. Amen.